Gottes Bilder. Warum wir glauben. Wiederkehr der Götter. Die globale Renaissance der Religionen. Von Dirk Asendorf.
Sonntagmorgen in der wellblechgedeckten Halle eines afrikanischen Industriegebiets. Weit über 500 Gläubige sind zum Gottesdienst der Umtata Christian Church gekommen, einer der zahllosen Pfingstkirchen Südafrikas. Einzelne Mitglieder der Gemeinde treten vor und berichten unter Tränen, wie sie zu Gott gefunden oder den Teufel besiegt haben. Der Pastor verkündet die frohe Botschaft in Form einzelner Bibelepisoden. Theologische Interpretationen bietet er nicht. Dafür wird, und das ist der wichtigste Teil des Gottesdienstes, aus vollem Hals gesungen und getanzt. Neulinge können sofort mitmachen. Hinter dem Altar flimmert der Gospeltext als rotes Spruchband über eine elektrische Leuchttafel. 3 bis 4 Stunden dauert der sonntägliche Gottesdienst. Am Ende applaudiert sich die durchgeschwitzte Gemeinde für ihren religiösen Eifer.
Überall in Lateinamerika, in Afrika südlich der Sahara und auch in Südkorea und den USA haben die charismatischen Pfingstkirchen großen Zulauf. Die Zahl ihrer weltweiten Anhänger wird bereits auf 500 Millionen geschätzt. Damit haben sich die Pfingstler in 2 Jahrzehnten in der globalen Hitliste der religiösen Gemeinschaften auf Platz 4 vorgearbeitet. Direkt hinter Katholiken, sunnitischen Muslimen und Hindus.
Besonders schnell wächst die Pfingstkirche in Nigeria, dem mit großem Abstand bevölkerungsreichsten Land Afrikas.
Wir erleben eine Explosion der Pfingstgemeinden, vor allem unter der Jugend. In den Kirchen gibt es sogar mehr junge Leute als alte Menschen. Wenn man nicht in die Kirche geht, wird man als Ausgestoßener gesehen, als Abweichler, als soziales Missgeschick. Jeder will dazugehören, ob er nun wirklich praktizierender Christ ist oder nicht. Man will sich einem Gotteshaus zugehörig fühlen.
James Wuye ist Pastor einer Pfingstgemeinde im nordnigerianischen Kaduna. Er hat das Aufblühen seiner Kirche in den vergangenen 10 Jahren miterlebt.
Die Musik und die Liturgie sind sehr charismatisch in Nigeria. Junge Leute gehen eher in die Kirche als in die Kneipe. Sie sagen, es ist en vogue, sich als wiedergeborener Christ zu bezeichnen. Wenn man kein wiedergeborener, sondern nur ein normal praktizierender Christ ist, dann wird man als ziemlich altmodisch angesehen. Manche Leute gehen auch in die Kirche, weil sie arm sind. All diejenigen, denen der Staat keine Lösung für ihre Probleme bietet, kehren zu Gott zurück, in ihrem Glauben, Gott hilf mir, segne mich. Auch unter den Pfingstlern entstehen viele Wohlstandskirchen. Man kehrt zu Gott zurück, weil die Verhältnisse die Bedürfnisse nicht befriedigen können. Armut bringt Menschen zu Gott. Furcht vor dem Unbekannten bringt Menschen zu Gott. Also, jeder geht in die Kirche, weil jeder in die Kirche geht.
Und das gilt keineswegs nur für wiedergeborene Christen. Auch Muhammad Ashafa ist als Geistlicher im nordnigerianischen Kaduna aktiv für die muslimische Konkurrenz.
In den 70er Jahren sahen viele von uns damals jungen Männern die einzige Alternative in einer Rückbesinnung auf die Geschichte und die wunderbaren Tage der islamischen Zivilisation, als die Wirtschaft noch stark war und Gerechtigkeit kein käufliches Spiel. Man brauchte keinen Anwalt und das Recht kam schnell. Ich war von Anfang an Teil der Bewegung, die sich für diese Wiederbelebung stark gemacht hat. Das Scheitern des westlichen Justizsystems, des politischen und wirtschaftlichen Systems, ließ uns nach Alternativen suchen. Die meisten Jugendlichen sind zum Islam zurückgekehrt, um eine Alternative zu finden. Deshalb gibt es derart viele islamische Jugendaktivitäten in Nigeria. Es ist eine Suche nach sozialem, wirtschaftlichem und politischem Wohlergehen. Und es gibt die Frage der kulturellen Identität. Religion ist ja ein starker Faktor für die Identität der muslimischen Gemeinschaft. Und diese muslimische Identität hat immer versucht, den einzelnen Menschen noch religiöser zu machen, noch engagierter für die Sache des Islam und sein Aufblühen. Die Jugend ist sehr viel aktiver, denn es gibt dort ein Vakuum und ein Vakuum muss gefüllt werden.
Der Glaube füllt ein kulturelles Vakuum. Jeder geht in die Kirche, weil jeder in die Kirche geht. Kurz gesagt, Religion ist wieder in. Und das gilt nicht nur in den armen Ländern des Südens. Die Wiederkehr der Götter ist eine globale Erscheinung und auch eine Reaktion auf die Globalisierung. Davon ist der Religionssoziologe Martin Riesebrot von der University of Chicago überzeugt. Er war einer der ersten, die den neuen Trend beschrieben haben. Die Rückkehr der Religionen heißt sein bereits im Jahr 2000 erschienenes Buch.
Gerade eine Globalisierung hat natürlich zur Krisenanfälligkeit enorm beigetragen. Es trägt bei zur Migration, es trägt bei zum Auflösen von Familienstrukturen, von Freundschaftsstrukturen, es trägt bei zu sozialem Abstieg, auch Aufstieg. In all diesen dramatischen Wandlungsprozessen ist natürlich ein Halt sowohl im Sinne von Sinngebung als auch im sozialen Bereich vonnöten. Das ist nicht notwendig Religion, aber historisch und aktuell ist es in der überwiegenden Mehrzahl der Fälle die Religion, die das dann bewältigen hilft.
Oder auch eskalieren lässt. Die Schattenseite der globalen Religionsrenaissance hat sich mit dem Einsturz der beiden Türme des New Yorker World Trade Center ins Bewusstsein der Welt eingebrannt. Einen Monat später machte Jürgen Habermas in der Frankfurter Paulskirche den Anschlag der selbsternannten Gotteskrieger zum Ausgangspunkt seiner Rede zur Verleihung des Friedenspreises des deutschen Buchhandels.
Am 11. September ist die Spannung zwischen säkularer Gesellschaft und Religion explodiert. Die zum Selbstmord entschlossenen Mörder waren durch religiöse Überzeugungen motiviert. Für sie verkörpern die Wahrzeichen der globalisierten Moderne den großen Satan, aber auch uns, dem universalen Augenzeugen des apokalyptischen Geschehens. Am Fernsehschirm drängten sich biblische Bilder auf. Als hätte das verblendete Attentat im Innersten der säkularen Gesellschaft eine religiöse Seite in Schwingung versetzt, füllten sich überall die Synagogen, die Kirchen und die Moscheen.
Wenn es ernst wird, ist Gott gefragt. Trotz Aufklärung und Trennung von Staat und Kirche. Der Sozialphilosoph Habermas, der sich über Jahrzehnte kaum mit dem Glauben beschäftigt hatte, rief in seiner Frankfurter Rede überraschend die postsäkulare Gesellschaft aus. Der beste Schutz vor dem Fundamentalismus läge in der Überwindung des westlichen Zwiespalts zwischen Glaube und Wissen, Religion und Vernunft. Der Religionssoziologe Martin Riesebrot stimmt ihm zu.
Man hat oft und falsch Säkularisierung als so eine Art naturgegebenen Prozess verstanden, der sich sozusagen mit der Moderne automatisch durchsetzen müsse. Ich halte das einfach für eine falsche Wahrnehmung. Im Bewusstsein der Menschen natürlich hat Religion, was immer ein kulturelles Mittel der Krisenbewältigung darstellt, Bereiche verloren, zum Beispiel an die Medizin. Wo man früher vielleicht keine Hilfe gefunden hätte, außer in der Religion, handelt es sich heute um bewältigbare Krankheiten, die im Krankenhaus behandelt werden können. Gleichzeitig hat natürlich auch die westliche Moderne neue Krisen produziert. Und das sind die Bereiche, in denen dann auch Religionen wieder thematisch dominant oder zumindest sichtbar geworden sind. Wenn man zum Beispiel die Umweltbedrohung nimmt oder AIDS nimmt oder neue soziale Verelendungsprozesse als Effekte von Globalisierung. Eine Verschiebung hat stattgefunden, in der Religion nun neue Bereiche abdeckt, alte verloren hat. Es gibt keinen Zwang zur Religion, aber Religion als Potenzial wird es auf absehbare Zeit geben und ich sehe kein Ende von Religion am Horizont.
Jeder dritte Mensch ist Christ, jeder fünfte Muslim, jeder siebte Hindu und jeder sechzehnte ist Buddhist.
Nur einer von sechs Menschen ist unreligiös oder Atheist.
Der mächtigste Mann des mächtigsten Staates, US-Präsident George W. Bush, bezeichnet sich als wiedergeborener Christ.
Nur in 9 Staaten der Welt glaubt eine Mehrheit der Bevölkerung nicht an Gott. Neben den skandinavischen Ländern sind dies Vietnam, Tschechien, Frankreich und Südkorea.
Es gibt nur 25 Staaten,
in denen die Bevölkerungsmehrheit nicht von Angehörigen einer einzigen Religion gebildet
wird. Alle bisher gewählten US-Präsidenten und alle deutschen Bundeskanzler waren Mitglied einer christlichen Kirche.
Seit dem Ende des Religionsverbots füllen sich überall in Russland und China frisch renovierte Kirchen und Tempel.
3.600 Tote und 40.000 Verletzte sind die Bilanz des protestantisch-katholischen Nordirland-Konflikts.
In Lateinamerika ist ein Drittel aller Katholiken zu einer charismatischen Pfingstkirche übergetreten.
Die größte christliche Gemeinde der Welt hat sich in der südkoreanischen Hauptstadt Seoul gebildet.
Zahlen und Behauptungen dieser Art schwirren in großer Menge durch die Medien, finden sich in wissenschaftlichen Veröffentlichungen und den Mitgliedsorganen religiöser oder weltanschaulicher Vereinigungen. Der texanische Informatiker Preston Hunter hat für seine Website adherence.com fast 50.000 Statistiken über mehr als 4.200 verschiedene Religionen, Sekten, Glaubens- und Atheistengemeinschaften zusammengetragen. Ausdrücklich weist er darauf hin, dass der Glaube eine sehr individuelle Angelegenheit und statistisch nur schwer fassbar ist. Die Mitgliederzahlen von Religionsgemeinschaften beruhen fast immer auf Eigenangaben und dürften deshalb, gerade bei kleineren missionarischen Kirchen und Sekten, deutlich übertrieben sein. Nachprüfbare Angaben gibt es nur von sehr wenigen Kirchen, zum Beispiel den deutschen Katholiken und Protestanten, deren Mitgliedsbeiträge von den Finanzämtern erhoben werden. Die empirische Sozialforschung kann keine verlässliche Auskunft darüber geben, ob sich die globale Renaissance der Religionen tatsächlich in einer Zunahme der Gläubigen oder des Glaubens widerspiegelt. Sicher ist nur, dass die Religion als politisches und öffentliches Thema seit dem 11. September 2001 deutlich an Bedeutung gewonnen hat. Nur so war es möglich, dass die Veröffentlichung einiger Karikaturen des Propheten Mohammed in einer dänischen Zeitung Monate später, Anfang 2006, einen weltweiten Aufruhr und in Deutschland erregte Debatten um das Verhältnis von Glaubens- und Meinungsfreiheit auslöste. Bereits 1993 hatte Samuel P. Huntington mit seiner These vom Clash of Civilizations, dem Kampf der Kulturen, Aufmerksamkeit in einer Welt erregt, die nach dem Ende der Ost-West-Konfrontation neue Orientierung sucht. In den Mittelpunkt stellte er dabei die Konfrontation zwischen Christentum und Islam.
Nirgendwo ist sie so handgreiflich wie in Westafrika. Wenn muslimische und christliche Missionare in Nigeria aufeinandertreffen, gibt es Faust und Totschlag. Der Pfingstkirchenpastor James Wuye hat seinen rechten Unterarm in solch einer Auseinandersetzung verloren.
Kaduna ist der Schmelztiegel der Religionen. Das Christentum aus dem Süden und der Islam aus dem Norden. In Kaduna treffen sie aufeinander. In diesem Kräftefeld habe ich freiwillig meinen Platz als militanter Jugendlicher gefunden. Der Islam rückte heran und wir mussten seinen Fundamentalismus in Schach halten, um das Christentum zu verteidigen. In diesem Abwehrkampf und in meinem Hass auf den Islam und alles Muslimische bin ich aktiv geworden. Ich habe eine ganze Reihe meiner jungen Leute verloren, die ich für den Kampf ausgebildet hatte. Und meine Hand habe ich auch verloren. Mein Hass war so stark, dass ich die Vision Jesu Christi vergessen habe. Liebe deine Feinde, bete für die, die dich verfolgen. Ich vergaß das, ich dachte nur noch an die Gewalt.
Wuyes damaliger Feind, der muslimische Geistliche Muhammad Ashafa, hat es ähnlich erlebt.
Leider bekam ich eine sehr einseitige Weltsicht. Wer nicht für mich ist, ist gegen mich. So habe ich das gesehen. Entweder wir oder sie. Ich wuchs in die Position des Generalsekretärs des Nationalen Verbandes der muslimischen Jugendorganisationen hinein. Eine sehr starke Organisation. 8 Jahre lang war ich dieser Typ. Und während dieser ganzen Zeit hatten wir Kampfhandlungen. Parallel zur Islamisierung gab es ja die Missionstätigkeit der christlichen Gemeinschaft und das Anwachsen der Pfingstbewegung. Es gab eine starke Tätigkeit christlicher Missionare im muslimischen Einflussbereich und eine starke Tätigkeit muslimischer Missionare in den christlichen Einflussbereichen. Das führte zum Zusammenstoß. Interpretationen, Fehlinterpretationen der verschiedenen Schriften und Militanz. Leider war ich Teil davon.
Inzwischen haben die beiden Geistlichen zusammengefunden, haben in ihrer Heimatstadt ein Zentrum für christlich-muslimischen Dialog gegründet und predigen ihren Gemeinden den Religionsfrieden.
Ich hatte ein falsches Verständnis des Islam. Der wahre Geist des Islam ist ein Geist der Vergebung, der Raum für andere Menschen schafft. Es ist ein Geist, der deinen Feind in deinen Freund verwandelt, nicht die Zerstörung des Feindes, sondern die Suche nach einem Weg, dass er dich versteht und ihr die besten Freunde werdet. Dieser Geist wurde zum befriedenden Faktor, nachdem ich ihn im Koran, in den islamischen Texten wiederentdeckt hatte. So habe ich mich zu einem gewaltfreien Friedensaktivisten gewandelt, der um die Welt zieht.
James Wuye, Ashafas christlicher Feind, der zum Freund wurde, pflichtet ihm bei.
An einem Punkt meines Lebens, genau vor 10 Jahren, hatte ich Gelegenheit, meinen Kollegen zu treffen. Heute arbeiten wir für den Frieden. Ursprünglich hatten wir unsere Lager aufgebaut, um uns gegenseitig zu zerstören. Jetzt kehrten wir in die gleichen Gemeinden zurück und predigten einen ganz anderen Gospel, einen Gospel der Toleranz und des gegenseitigen Verständnisses in unseren Unterschieden. Ziemlich viele Leute sind mit dieser neuen Botschaft einverstanden, sogar die Führer im Land, der Pfingstlerbund oder die christliche Vereinigung Nigerias. Das ist die ökumenische Organisation, die christliche Aktivitäten im ganzen Land betreibt, akzeptieren diese neue Position. Aber wir haben auch immer noch Leute, die so radikal sind, wie wir es waren und die uns als Verräter betrachten, als Ausverkäufer. Aber wenn ich heute diese Frauen sehe, deren Söhne oder Männer in unserer Konfrontation getötet wurden, dann tun sie mir leid. Es wird Leute geben, die uns hassen. Aber wir erreichen immer mehr von ihnen. Und dann sind sie froh, dass sie keine Angehörigen und Freunde mehr verlieren. Jetzt sprechen wir miteinander.
Aufklärung und Dialog sind die beste Medizin gegen fundamentalistische Gewalt. Mit dieser Botschaft endete 1993 auch das Weltparlament der Religionen. 7000 Vertreter von 250 Religionsgemeinschaften waren auf Initiative des Tübinger Theologen Hans Küng zusammengekommen und hatten eine Erklärung zum Weltethos beschlossen. Mit einem Katalog universal gültiger Menschenrechte und Pflichten. Martin Bauschke ist einer von 10 hauptamtlichen Mitarbeitern der von Küng gegründeten Stiftung Weltethos.
Es geht darum, Religion wieder als einen identitätsstiftenden Faktor, auch einen Faktor, der für Werte und Normen und Orientierung sorgt, wahrzunehmen und ernst zu nehmen. Es geht nicht darum, Renaissance von Religion so zu verstehen, dass wir das Rad der Geschichte zurückdrehen und wieder in Gesellschaften uns bewegen, die jetzt, was weiß ich, ein Gottesstaat oder auch nur eine Theokratie oder dergleichen zum Vorbild haben oder als erstrebenswert hinsehen, sondern es geht darum, sich eben dieser Religion wieder neu bewusst zu machen und die zu integrieren, statt sie verschämend ins Abseits zu drängen.
Weltweit steht die Religion wieder im Rampenlicht. Aber gilt das auch bei uns zu Hause?
Wer in Deutschland die Götter bei ihrer Wiederkehr beobachten will, schlägt am besten einen großen Bogen um spärlich besuchte Kirchen und steuert direkt auf die nächste Moschee zu. Minarett, Glaskuppel, arabische Kalligrafien auf blauen Kacheln, Waschraum, Teestube. Die im August 1998 eröffnete Fatih-Moschee im Bremer Stadtteil Gröpelingen hat alles, was man von einem muslimischen Gotteshaus erwartet. 100 Männer und etwa halb so viele Frauen sind an diesem Nachmittag zum Freitagsgebet gekommen. Einer der Gläubigen ist Dursun Atak. Gerne gibt der großgewachsene, 19-jährige Schüler Auskunft über die Gründe, die ihn in die Moschee geführt haben.
Das ist mein zweites Zuhause. Ich habe meine engeren Freunde dort und die wirkliche Menschlichkeit, die ich gesucht habe, in der Moschee gefunden. Leider, ich hatte auch mit Lehrern Probleme, auch mit Schülern, weil die gesagt haben, ja, du übertreibst das doch. Warum gehst du dann in der Pause in die Moschee und willst beten? Was soll denn das eigentlich? Ich finde, man hat mich in der Moschee besser verstanden und akzeptiert und respektiert als leider in den Schulen, von den meisten Schülern. Ich sage nicht von allen, aber ich habe das Problem gehabt. Deswegen habe ich gesagt, ich verbringe meine Freizeit lieber in der Moschee und lerne so etwas, wo ich auch die Menschlichkeit finde, als leider in der Schule mir immer verbündet mit, ja, das ist doch alles Quatsch, was du da lernst und so weiter. Das war es eigentlich, warum ich in der Moschee auch das machen wollte. Ich habe die Nähe gefunden, sozusagen.
Das letzte Wort Allahs verkündet, O Muhammad, O Rasul.
Dursun Atak trägt keinen Bart und hat auch sonst nichts Missionarisches an sich. Trotzdem möchte er die Erfüllung, die er im Glauben gefunden hat, gerne weitergeben. Mit zwei Freunden hat er den A Cappella-Chor Hüda gegründet und trägt nach dem Freitagsgebet Koransuren in deutscher Sprache vor.
In Deutschland ist die neue Religiosität keine Selbstverständlichkeit. Zwar erwähnt das Grundgesetz Gott schon in der Präambel, doch die stammt aus dem Jahr 1949. In den jüngsten Debatten um eine EU-Verfassung konnten sich die Kirchen mit ihrer Forderung nach einem Gottesbezug nicht mehr durchsetzen. Zwar üben sie nach wie vor in vielen staatlichen Gremien großen Einfluss aus, doch wer sich heute neu zum Glauben bekennt, verspürt einen Erklärungsbedarf.
Das gilt für junge Muslime wie Dursan Atak ebenso wie für Christiane Sudeck. Die Referentin für Grundsatzfragen beim Verband der Angestellten Krankenkassen ist gerade in die katholische Kirche eingetreten. Auf ihrem Computerbildschirm zeigt sie die Fotos der Aufnahmezeremonie.
Da haben wir die Taufschals noch umbekommen, ganz feierlich, weil in unserem Alter so ein Taufkleidchen, das macht sich ja nicht mehr so gut. Ja, das war sehr schön. Vor allem auch durch diese Taufschals haben dann die Leute uns vor der Kirche danach auch nochmal angesprochen, die man so gar nicht kannte, und haben uns beglückwünscht und waren ganz glücklich. Da standen alle im Halbkreis dann im Altarraum und der Bischof ist dann einmal rumgegangen und hat uns alle gefirmt. Die Taufpaten standen dahinter, die Hand auf der rechten Schulter. Also das war schon sehr feierlich.
Ein unchristliches Elternhaus im protestantischen Norddeutschland, das Abitur im zweiten Bildungsweg in einem linksliberalen Kolleg nachgeholt, der Lebenspartner ein Muslim, nichts sprach dafür, dass aus Christiane Sudeck einmal eine gute Katholikin werden könnte.
Egal wo ich war, auch viel im Urlaub, ich war immer gerne in katholischen Kirchen. Also das ist eine ganz emotionale Sache, eine Bauchgeschichte. Das kann man gar nicht erklären und reflektieren. Ja, und so ist es halt immer gewesen. Und eigentlich, glaube ich, insgeheim hätte ich gern schon dazugehört. Aber irgendwie vom Kopf her wäre es noch immer nicht in Frage gekommen. Und das kam dann eigentlich mit dem Tod des Papstes Anfang des Jahres. Und das hat mich ganz stark berührt, weil dieser Mensch hat wirklich sein Leben für die Kirche, für die Gemeinschaft der Gläubigen, für seinen Dienst gegeben und das mit einer riesengroßen Überzeugung und ein ganzes Leben lang bis zum Schluss. Und es hat mir imponiert, wie er, wo er schon so sehr krank war, das immer noch durchgehalten hat und noch immer, ja, für Gott, für uns gearbeitet hat. Und das hat mir sehr imponiert. Und irgendwie kam dann so langsam der Prozess in Gang. Warum willst du dich dann nicht, wenn du das doch auch glaubst und wenn dich das so berührt, warum willst du nicht auch einfach, ja, dich dazu bekennen?
Venimus ad orare eum, die Hymne des Weltjugendtags. Mehrere hunderttausend junge Katholiken waren im Sommer 2005 nach Köln gepilgert, um zusammen zu feiern und zu singen. Gerne auch in Latein. Umjubelter Höhepunkt war der Auftritt von Josef Ratzinger in seiner neuen Rolle als Oberhaupt der größten Kirche der Welt. Verbot von Pille, Kondomen und Abtreibung, Zölibat und voreheliche Enthaltsamkeit hin oder her, hier wurde die Religion Teil der globalen Eventkultur. Der Papst ist Pop, titelte eine Zeitung am nächsten Tag.
2003, 26 Wiederaufnahme, 27 Übertritte, aber 408 Leute sind ausgetreten im gleichen Zeitraum. Im Jahre 2002 haben wir 62 neue Leute dazu bekommen, aber 420 sind ausgetreten.
Wilhelm Tacke ist Sprecher der katholischen Kirche in Bremen. Vor ihm liegt ein dicker Ordner. Seite für Seite ist hier der Mitgliederschwund bis auf Punkt und Komma dokumentiert.
Insgesamt kann man ungefähr eine Faustregel sagen. Es sind unter 1% der Mitglieder, wenn es nicht eine neue Steuer gegeben hat. Hat es eine neue Steuer gegeben, steigt die Zahl über 1%. Das habe ich so beobachtet und ich habe von meinen evangelischen Kollegen etwas Ähnliches gehört. Wenn eine neue Steuer eingeführt wird, glauben Leute, die nicht mehr den engen Kontakt zur Kirche haben, die neue Steuer dadurch einsparen zu können, indem sie aus der Kirche austreten.
Zwischen 200 und 400.000 Austritte verzeichnen die beiden großen christlichen Kirchen jedes Jahr. Die genaue Zahl schwankt von Jahr zu Jahr, doch der Trend ist seit 1970 ungebrochen. Land auf, Land ab werden Pastorenstellen gestrichen, Gemeinden zusammengelegt, Kirchen verkauft und abgerissen.
Wir haben in St. Pius eine Kirche abgebrochen, die vor der Renovierung stand, wo dann aber gesagt wurde, es kommen noch 25 zum Gottesdienst, die nächste Kirche liegt 5 Stationen mit der Straßenbahn entfernt. Da macht es keinen Sinn, diese Kirche zu renovieren. Also ist diese Kirche abgebrochen worden, das Grundstück verkauft worden und dort sind Familienhäuser hingesetzt worden. Wenn wir das von unten machen, sind die Widerstände auch nicht vorhanden, sondern die Leute sehen ein, das geht nicht so. Aber wenn das von oben dekretiert wird und der Bischof einfach bestimmt, die Kirche wird geschlossen und unter Umständen noch abgerissen, dann muss man sich nicht wundern, dass die Leute auf die Barrikaden gehen. Denn teilweise haben wir hier in Bremen Kirchen, die sind erst 25, 30 Jahre alt. Das heißt, die sind erst nach dem Krieg gebaut worden. Da haben Leute gespendet, die haben ihr Herzblut da reingetan. Und wenn das plötzlich abgerissen wird, dann kann das nicht ohne Verärgerung gehen.
Manches Gemeindemitglied erhebt inzwischen die leicht paradoxe Drohung, aus der Kirche auszutreten, wenn seine Gemeinde eingespart wird. Doch Häme bekommt die Kirche kaum noch zu hören.
Ich bin seit 25 Jahren im Geschäft der Öffentlichkeitsarbeit. In der Anfangszeit war es immer mit Herzklopfen verbunden, wenn ich in den heimischen Sender nach Buten und Binnen musste, weil der gewöhnliche Anlass der war, dass der Papst irgendeine Verlautbarung von sich gegeben hatte, die in protestantischen oder säkularen Ohren irgendwie verwunderlich klang. Und ich musste damit rechnen, dass man versuchte, mich sozusagen auch ein bisschen lächerlich zu machen. Das heißt, die Kirche auf den Arm zu nehmen oder in die Ecke zu stellen, ihr seid die Letzten. Euch hat man vergessen, irgendwann seid ihr nicht mehr vorhanden. Diese Einstellung hat sich in den letzten Jahren geändert. Wir werden wahrgenommen, wir werden auch ernst genommen.
Schon ist in den Feuilletons vom Wandel der Spaßgesellschaft zu einer Sinngesellschaft zu lesen. Auch wenn die Mitgliederzahlen weiter abnehmen, der Respekt gegenüber den kirchlichen Werten nimmt eher zu.
Mit der globalen Renaissance der Religionen, dem Kampf der Kulturen oder einer neuen Sinngesellschaft hat Christiane Sudecks Entscheidung für die Kirche nichts zu tun. Für sie ist es ein rein persönlicher Schritt. Ihr geht es nicht um die Wiederkehr der Götter im Allgemeinen, sondern um ein Stückchen Heimat in einer ziemlich unübersichtlichen Welt.
Es kann sich ja auch durchaus jemand zum Buddhismus zugehörig fühlen und da dieses Gefühl entwickeln, wie ich es habe in der Kirche. Aber wenn man dieses dann zur katholischen Kirche entwickeln kann, dann ist das ganz schön, finde ich, weil man damit ja so eingebettet ist in nicht nur die familiäre Herkunft, sondern in die kulturelle Herkunft, die ja unser Denken, unsere Bildung, alles mit bestimmt hat. Ich habe schon das Gefühl, dass sich da was fügt, einfach zusammenfügt. Und sonntags in die Kirche zu gehen, das ist schon, das hätte ich mir auch nie vorstellen können, aber das ist wirklich schön. Wenn ich es nicht tue, vermisse ich was.